Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich sitze mit dem Patrick Frey, ein langjähriger Freund von mir, Arbeitskollege. Wir haben schon beide miteinander einzelne Projekte angerissen, wie das Casinotheater. Wir haben miteinander schon Stück geschrieben, Produktionen geplant, zum Teil geschrieben und mitgespielt. Und im Moment bin ich eben bei ihm in seinem Büro. Patrick, schön, dass du mich empfangen hast.
Ja, selbstverständlich empfange ich dich in meinem Büro. Das ist du bist schön. Noch nie da gewesen.
Nein, ich bin noch nie da gewesen.
Du wo ist eigentlich Kamera?
Es ist ohne Kamera.
Also es ist ja, im Fernsehen?
Tut mir leid, ja. Du bist zwar enorm gut geschminkt, muss ich sagen. Ja, ist jetzt gerade schade, haben wir keine Kamera.
Ich habe ja da im Büro angeschlossen, einen Schminkraum.
Ja, ich weiss.
Ja, gut, dann machen wir es halt einfach.
So ohne
gut,
Kamera. Leute
kennen mich ja an meiner Stimme.
Das ja, sicher. Ja. Und man weiss, wie du dich bewegst, bei jedem Wort, das du ja. sagst, kennt man ja deine berühmten.
Hat man das Bild von mir.
Ja,
Vorsicht,
genau, genau. Gerade jetzt heute am Todestag von Bruno Ganz denken wir natürlich dran.
Haben mir schon auf dem Hundespaziergang Leute zugerufen.
Echt?
Ist kein guter Tag, gell?
Beim Hundespaziergang?
Ja, beim Hundespaziergang. Da habe ich gesagt, ja, nein, sie meinen den Bruno Ganz. Ja, ja. Sind sie auch schon mit ihm? Da habe ich gesagt, ja, es war mal ein Film, den ich aber nicht direkt. Nein. Ja, es ist traurig.
Ja, also, traurig. Krebs, Krebs einfach, und relativ schnell. Ja,
ich traurig, habe, innerhalb ja. der Familie von der Lorenz ist jemand so unglaublich schnell. An einem Sonne- ich weiß nicht, was ist für ein Krebs? Weiß man nicht.
Ich weiß es
auch
nicht.
Auch Bauch nein. irgendetwas, oder?
Jedenfalls ein schneller und ein heftiger. Ja,
wahrscheinlich auch Bauchspeichel. Mhm. Und das Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und einfach so ratzpatz weg. Mhm. Ich finde es verrückt.
Ja. Du, wir zwei ja. sind ja auch nicht mehr. Ich meine, wir haben ja lange haben wir ja zu der jungen Elite gehört, wir zwei.
Ja, oder? Und dann das ist ja eigentlich gar noch nicht so lange
ja,
her,
es, oder? Es macht dann irgendwie Peng. Und jetzt gehören wir zu dieser etwas verschupften. Ja. Die verschupfte Mehrheit der alten weißen Männer gehört mir
die alte weiße Männerbrigade.
Ja.
Ich erachte allerdings unseren Status nicht mehr als den normalen. Jetzt. Weißt du, alte weiße Männer, die gar nicht wissen, dass sie alte weiße Männer sind, weil sie einfach sie sind das, was eigentlich die Normalität ist. Und alles andere, also weißt, Frauen, Migrantinnen, was können wir noch, Schwule, sind die anderen.
Aha.
Weißt du, wobei es auch alte, weiße, schwule Männer gibt. Aber also einfach die anderen sind die anderen und wir sind die. Das, den Glauben habe ich eigentlich schon länger nicht mehr. Was ist mit dir?
Ja, gut, den Glauben hat man lang, wenn man jung ist, hat man den ja politisch sehr eingeschränkt. Also sehr, sehr klar oder abgrenzt.
Ja.
Man gehört zu den,
ja, aber du,
wenn man jung ist, gehört man ja automatisch ein bisschen zu den Guten.
Ja.
Oder?
Und, aber man hat doch auch das Gefühl gehabt, eine Zeit lang, dass so die liberale Gesellschaft, jetzt immer in Anführungszeichen, eine liberale demokratische Gesellschaft, das ist so, das ist nicht eine Ideologie oder das ist nicht etwas Spezielles. Das ist einfach so, sollte sein. Fertig.
Mhm.
Oder der Kapitalismus generell, der liberale, neoliberale Kapitalismus, hat, tut doch immer so, als wäre er eigentlich das, wo man. Mal dort wollen alle hin. Und
nicht das ist ganz so alle.
Ich weiß schon, dass nicht alle hinwenden, aber der liberale Kapitalismus denkt, alle wenden eigentlich dorthin.
Ja,
also, und das ist so.
Es ist einfach das Allumfassende.
Und das hat praktisch keine Ideologie drin.
Mhm.
Nicht wie der Kommunismus oder der Sozialismus oder der Rechtsradikalismus oder was immer, sondern das ist so, das liberale, die liberale Mitte, mhm. die hat irgendwie das Gefühl, die sei ideologiefrei.
Hat sie das Gefühl?
Ja.
Eben,
meine,
ich habe jetzt fast Angst gehabt.
Eben, das ist ein bisschen wie die alten weißen Männer.
Du behauptest, haben das Gefühl, dass das gar keine Ideologie sei?
Nein, natürlich
ja,
nicht.
Ja, ja. Na gut, die alten weißen Männer sind wir ja, ich meine, gut, für das, dass wir weiss sind, muss man sich jetzt ja da ein bisschen weniger entschuldigen. Für alt schon ein bisschen mehr. Und, ja, und für die Macht auch ein bisschen.
Ja, für die Macht ist vor allem, wenn es mit Macht verbunden ist. Aber ich finde ja auch, ich bin ja keineswegs der Meinung, dass nur weil man alt ist, man schon Respekt verdient hat.
Obwohl also das in, der, in vielen
mit,
archaischen Gesellschaften.
Mit
in vielen archaischen Gesellschaften wären wir jetzt eigentlich, wir wären am Drücker, oder?
Bist weil, du sicher?
Ja, alt
also alle alten Männer können auch nicht in diesen Stämmen irgendeine gute Position
aber bekommen. Aber der Graurücken zum Beispiel, oder? Klar, ja, das ist dann eine. Das ist eine. Klar. Und dann muss ich auch immer gegen so einen jungen Testosteronhaufen verteidigen.
Ja, ich weiß schon, wo du hin willst. Aber das gibt dann nur einen.
Ja.
Darum haben wir es ja so schwer. Schwer, Männer. Mhm. Weil immer noch im Alter gibt es dann den Graurücken.
Ja.
Also, eben, dass du in den Medien kannst sagen, ich bin nicht der Papst von der Komik, oder? Oder was ist der Papst von der Satire?
Ja, es muss ich hin und wieder einmal wieder sagen.
Aber du weißt ja, dass bei so Propagandareden muss man immer Negationen streichen.
Das stimmt. Oder? Du meinst, ich darf nicht einmal mehr das verneinen, weil
nein, nur schon das macht mich dazu. Dass du das verneinen musst.
Ja, macht es mich schon zum Graurücken.
Ja, so quasi.
Ja, gut.
Alter, weisser Graurücken.
Ja, genau. Aber wir haben ja alle mal auch anders angefangen. Patrick, du bist ja aus einer sehr spannenden Familie raus, gell? Also du bist ja
divers. Glaub,
ja, und du bist ja Kupferdeckel, du bist ja adlig eigentlich, oder?
Ja, was heißt das genau?
Ich bin ein Metzgersohn aus Oberwinterthur, oder? Da habe ich mit dir haben wir schon lange miteinander gespielt und schon lange befreundet gewesen, bis ich erfahren habe, dass du mit Demeron und mit allen, also eigentlich mit dem Schweizer Adel verwandt bist.
Mhm. Berner Adel, bitte.
Berner Adel, ja. Obwohl Frey tönt jetzt nicht gerade danach.
Nein, mein Grossvater Frey war Pfarrer im Grossmünster und hat Sophie von Wattenwil geraten. Hm. Also meine Großmutter ist von Wattenwil. Und mein Grossvater ist ein Frey.
Und deine Mutter ist ja von Stockholm.
Und die ist ein Bühler von Uzwil ursprünglich. Und Winterthur dann Bühler.
Also das ist eine industrielle Familie, genau.
Spinnereien. Ja. Im Kolbrunn. Und Volkhardt war meine Großmutter aus der Handelsfamilie Volkhardt in Winterthur.
Also eigentlich alle Familien, die irgendetwas
Agro, sind. Industrieeinfluss.
Im Raum Winterthur bis nach Bern bist du verwandt.
Ja, zwei Großeltern von mir haben die damalige Bank in Winterthur gegründet. Urgroßeltern, Urgroßväter.
Und aus deren ist ja dann die UBS gekommen.
Genau, Bankgesellschaft und dann nachher die UBS.
Ja.
Hast du das ist eine reine noch, Handelsbank gewesen.
Besitzt du dort immer noch ein bisschen mit?
Nein, hoffentlich nicht, weil das schlechteste Aktie. Nein, das alles ist da, aber wie gesagt, ich habe letztens mit jemandem über das so gestritten, weil ich gesagt habe, alles, was hinter dir passiert ist, kannst du eigentlich nicht. Du bist nicht, weder, du hast da null Leistung.
Mhm.
Und du hast auch nichts ändern und hast es nicht aussuchen.
Na gut, wobei, nein, etwas nicht ganz. Ich meine, du hast mit deinem Erbe ja etwas saugutes gemacht.
Aha, ja, was immer ich noch. Jetzt damit mache,
das ist
meine
ja dahinter, oder? Ich meine, also was du mit deinem Verlag...
Ja, aber das ist dann dem, das, was du... ich daraus mache. Mhm. Aber ich sage, dass ich jetzt adlige Vorfahren oder was immer, es hat ja ein paar andere dabei...
Es hat auch vor allem, ein paar Kriminelle dabei?
Nein, aber es hat auch zum Beispiel es hat die Familie von Wattenwil, Frei von Wattenwil, also die ganze von Wattenwil, hat es eine Fraktion gegeben, von diesen Frauen dort sind sehr pietistisch gewesen. Und meine zwei Schwestern von meiner, also meine Mutter von, Tante von meiner Großmutter, gehört zu den Gründerinnen von der Heilsarmee in der Schweiz. Und Heilsarmee, das
warum
ist quasi...
das Büro jetzt so nah, oder? Das ist ja praktisch vis-à-vis.
Von was? Was ist da vis-à-vis?
Heilsarmee ist ja ziemlich nah.
Aha, ja, das ist nah. Ja, ich habe eine grosse, eine Art Sympathie, weil am Anfang war Heilsarmee ja eigentlich fast revolutionär gewesen. Hat den Frauen geholfen, hat den Prostituierten geholfen und so. Und ist auf der Seite von der Schwachen gewesen und von der Alkoholikerinnen und so weiter. Aber das Gurzel, wo meine Großmutter gewohnt hat, ist eine Zeit lang, im Zusammenhang mit dem Pestalozzi, ein Zentrum gewesen von der pietistischen Bewegung in der Schweiz. Und da sind sie aus Schottland, aus England gekommen, und Irland. Darum habe ich auch also irische Vorfahren, wo alle wegen Pestalozzi und dieser pietistischen Bewegung ins Gürbetal gekommen sind.
Also du bist ja dann aufgewachsen, bist ja du in Berg am Irchel.
Genau, mein Vater ist gestorben, als ich sehr früh klein war. Und dann sind wir nach Berg am Irchel, dort hat mein Grossvater Bühler gewohnt. Und dann haben wir dort mit meiner Mutter im Haus gewohnt. Und mein Grossvater war dann eigentlich so ein bisschen mein Ersatzvater gewesen. Lange Jahre, bis dann ein Stiefvater kam, wo aber ich nicht so gute Erfahrung war für mich.
Mhm.
Sagen wir mal so.
Ja.
Von wegen der Männlichkeitskrise.
Aha.
Und der toxischen Männlichkeit hätte ich dort noch einiges zu erzählen, was ich jetzt aber noch nicht erzählen kann.
Du erzählst aber einige Sachen zu dem Thema. Du giltst langsam so ein bisschen als Experte. Du warst letztens im Club. Du machst auch deine Stücke, die du schreibst. Spielt das alles auch immer ein bisschen eine Rolle?
Ja, aber sind wir, ja, ich weiss viel darüber. Ich habe ja im
Club. Und siehst du das komische Potenzial, ja, oder?
Ja. Das sieht man bei dir im Club bin ich der Einzige, der etwas von mir erzählt hat. Im Gegensatz zu den ganzen Männertheoretikern aus Basel. Aber weil ich tatsächlich eine Biografie habe, wo ich zähle ja zur toxischen Männlichkeit, kann ich als Militär zählen, jetzt mal frei raus.
Hast du müssen?
Und zwar nicht wegen der Waffen, sondern wegen den Menschen, die dort sind.
Hast du wegen deinem Stiefvater müssen Militär machen?
Ja, wegen meiner Familie. Meine Familie sind alle...
Das hat dazugehört.
Ja, eben, Kavallerie und hohe Militär. Und das war einfach selbstverständlich gewesen. Und man ist auch selbstverständlich Offizier geworden, was ich nicht geworden bin, weil ich im Knast war dann. Aber man ist selbstverständlich Offizier geworden und man ist natürlich auch in Kavallerie. Ich bin auch nicht mehr in Galerie, weil es jetzt nicht mehr gegeben
hat. Das ist eine romantische Vorstellung.
Einer von meinen Vorfahren hat gekämpft für Kavallerie.
Ja, wir haben ja mal das Ganze, deinen Hintergrund oder unseren Hintergrund
ja
von Mike Müller, von dir, von mir, in einem Stück haben wir ja das, genau. Oder Erfolg als Chance. Und auch bei Sigman ist das schon ein bisschen vorgekommen. Und dort ist dann herausgekommen, dass eben deine Mutter ja das Jagdpatent gehabt hat.
Genau, sie hat das Jagdaufseherpatent.
Jagdaufseherpatent, ja.
Ja, weil sie ja die Falken und Raubvögel rehabilitiert hat.
Sie ist Legende.
Wofür sie ja einen Ehrendoktor bekommen
hat. Ja, sie ist Legende. Sie ist eine Raubvogelspezialistin und hat die aufpäppelt, ihre eigene Station, ziemlich enge Zusammenarbeit mit dem Tierspital, glaube ich, da in Zürich. Und jetzt bin ich ja dort etwa die in der Nähe bei der Paneco-Stiftung, wo deine Schwester gegründet hat und wo das übernommen hat und das auch weiterführt.
Aber ja, ich habe Frauen, es ist eben interessant, ich habe sowohl die Männer erlebt, also mein Großvater war ja auch Mischig, er war ja Künstler eigentlich und hat dann die Firma übernommen, die Spinnerei.
Was für ein Künstler?
Also er hat gezeichnet und Plastik gemacht und er war hochbegabt, er hat beim Lovis Corinth und beim Liebermann studiert in den 20er Jahren in Berlin, hat dort auch den Rilke kennengelernt, hat enorm vielversprechend gewesen. Und dann ist er halt zurückgekommen, und dann ist halt die Familie da gewesen und die Firma und er hat den Volker geraten und er musste irgendwie repräsentieren und Geld verdienen. Und dann ist er in die Firma und obschon er einen Vater gehört, der extrem verständig war, also der hat ihn nach Berlin geschickt, zur Ausbildung nach Paris. Das war nicht selbstverständlich gewesen, in den 10er Jahren dort, also 14, 15, 16. Und, aber trotzdem war halt einfach die Firma da gewesen. Und dann hat er irgendwie 40 Jahre die Firma gemacht und dann ist er wieder Künstler geworden. Also und vielleicht hätte er gar nicht wollen Künstler werden, vielleicht hätte er nicht einmal ins Militär, das weißt du nicht, in dieser Zeit.
Oder? Aber er ist es dann mit Leidenschaft gewesen?
Aber er ist ein extrem zarter Mensch gewesen, aber
hast du das
ein aber auch ein Brülli, oder weißt du, er hat auch umgebrüllt, hat einen Ritt.
Also gerade beide Sachen, hast du Kunst von ihm und auch das Umbrüllen von ihm?
Ja,
genau. Du kannst ja manchmal auch so aus rausfahren. Ja, das wissen alle, die mit dir befreundet
genau,
sind. Das gehört zu dir.
Ja, durchaus biologische Eigenschaft.
Genau. Das ist das aber Kunst, ich meine, du bist.
Er hat Kunst gesammelt und hat eben, Kunst gemacht.
Und du bist ein grosser Kunstsachverständiger. Du hast ja nicht nur einen Kunstverlag, sondern du hast immer über Kunst publiziert. Du hast eng mit Künstlern sehr eng verkehrt, immer noch. Und gilt als Experte. Mir hat sogar mal einer gesagt, er hätte es fast schade gefunden, dass du in Komik gegangen seist, weil man vermisst dich dort als Kunstexperte.
Ich habe gerade gestern, bin ich an einer Vernissage in Chur, über Martin Dissler, das Panoramabild, die Umgebung der Liebe. Und da habe ich wieder einen Text geschrieben, immerhin, im Katalog von Chur. Ein achtseitiger Text. Also,
macht sie nicht an, mehr zu machen? Schon. Wieder auf dem Gebiet.
Es ist einfach so hart über Kunst.
Es ist hart, ja, klar. Also ich hätte den größten Respekt davor.
Nein, ich bin froh, dass ich die beiden Wege gegangen bin. Ich habe ja noch lange parallel Sachen geschrieben über Kunst. Immer wieder, ein bisschen weniger immer, aber doch. Und es war gut, dass ich da parallel gefahren bin.
Gut, hart ist ja auch dein Job als Verleger. Also du hast deine Edition Patrick Frey, wo in Künstlerkreisen ein sehr renommierter, international renommierter Verlag ist. Deine Bücher sieht man in allen oder in vielen Museumsshops auf der ganzen Welt. Mhm. Das ist ja etwas auch, das kann man, ja, als Geschäft kann man es glaube ich nicht bezeichnen,
nein,
aber als Hobby. als Hobby. Du finanzierst
Hobby ist auch
das.
Nicht so ein gutes Wort, aber.
Ja, ja, Hobby ist ein bisschen abfällig, aber es ist eine Leidenschaft.
Das ich mein, wir machen aber das kommerziell.
Aber du finanzierst zu einem grossen Teil mit.
Ja, also wir haben natürlich auch Gelder von öffentlichen Institutionen, von Stiftungen, wie das alle Verlage machen. Aber im Unterschied zu gewissen anderen Verlagen machen wir ein Programm, wo gewisse Bücher halt kein Geld bekommen und die muss ich restfinanzieren. Und bei anderen Büchern läuft das gut. Dort haben wir eine gute Hilfe, auch durch Helvetia und so weiter. Aber gewisse Bücher würde in dem Sinn andere Verleger nicht machen, weil sie eben kein Geld bekommen. Und die Bücher würden dann einfach nicht gemacht. Und die mache ich gleich, wenn ich sie machen will. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Ich habe einen Verlag, der ein Programm hat, also eine Linie. Viele andere Kunstverlage, wenn du das Geld bringst zu deinem Projekt, dann drucken sie es.
Bei dir muss es, glaube ich, in künstlerischer Hinsicht etwas Einzigartiges sein.
Es muss einfach das. Es muss uns einfach alle packen dort. Also ich mache das mental gesehen nicht mehr allein. Oder? Ich habe Leute, die mit mir zusammen das anschauen. Ich weiß nicht, wir haben alle 3 Monate so eine Sitzung, wo wir irgendwie 50 bis 70 Projekte besprechen, die bei uns reintrudeln. Und es muss einfach sein, dass du denkst, ja, das muss publiziert werden. So. Und es geht immer noch von Künstlerbüchern aus, also von Autoren, wo das Buch eine eigene Kunstform ist.
Eben das Buch selber muss ja
das
auch
Buch
schön
selber
sein.
Muss
etwas Schönes, ja. Und etwas Besonderes
sein. Ja, muss etwas Besonderes sein. Und zwar
nicht nur der Inhalt, Namen. Sondern
Nein, nicht nur der Buch. Inhalt und auch nicht nur die Form. Also, und auch nicht nur... Also es sollte nicht zum Beispiel ein Buch sein, das nur läuft, weil der Künstler berühmt, weil der Autor berühmt ist. Also ein Katalog von einem berühmten Künstler. Sondern es muss auch von einem berühmten Künstler ein Projekt sein, das speziell ist. Das interessiert mich nicht so. Und wir haben auch viele Bücher gemacht, wo vollkommen unbekannte Autoren, die weltweit mir vertrieben haben. Auch wenn die Leute gar keine Ahnung haben von dem Künstler, weil einfach das Buch toll ist.
Also Verleger bist du geworden, wo du schon etwas anderes gemacht hast. Also du hast nicht gerade schon als Junge angefangen.
Nein, ich kann
verlegen,
nein.
Oder? Ich habe ja so ein bisschen, irgendwie hört man sie ja noch ein bisschen und du machst manchmal auch so ein bisschen leichte Andeutungen darüber. Also du hast ja so ein bisschen ein Dandy-Leben auch geführt, so ein bisschen als Jugendlichen, oder? Du bist ja so ein bisschen, nicht gerade Jet-Set, glaube aber doch so ein bisschen in dieser Richtung ist das, glaube ich, gegangen. Das ist etwas sehr Spannendes.
Ja, das war so gewesen,
wo du aus dem Militär kommst,
oder was so, ist das? Ja, genau. Und ich das Militär
ist das eigentlich hinter mich gebracht habe. Ist eine Reaktion aufs Militär gewesen,
ja. Ja, irgendwie dann war meine Leidenszeit so ein bisschen over gewesen. Also, wo ich aus dem Militär... Also, eine Zeit lang bin ich dann noch in einen WK. Ich bin eben als Korporal im Knast gesessen, wegen Befehlsfrei, ist egal.
Ah, du bist aber, Korporal gewesen?
Ja, ich war Korporal gewesen. Und ich habe
Respekt. Auch,
ich bin wirklich, ja, wirklich, ich danke. Also, einmal... Ich kann alle Waffen bedienen von der Schweizer Armee, also außer Kanonen, aber ich meine jetzt alle, also weißt du, Rackrohr, UG, Maschinengewehr, leichte Maschinengewehr, alles. Ich kann alle Fahrzeuge fahren, ich kann Lastwagen mit Anhänger hinter sich fahren.
Ich kann nur Ausgipfel verteilen, Zivilschutz, aber
das
was auch
ich
nicht zu
unterschätzen. Den Brief würde ich gerne mal vorlesen am Abend. Der Brief, den ich am Zivilschutz geschrieben habe, wo sie mich
anwählen.
Und zwar, weil ich gesagt habe, ich würde das ja gerne aussetzen. Und habe ganz lange begründet, dass das Gipfel verteilen wahrscheinlich auch von einer anderen Hilfskraft könnte ausgeführt werden. Mhm. Und dass es nicht wirklich mich brauche für die Gipfel. Aber es war richtig so elaboriert gewesen, so ein vierseitiger Brief.
Ich habe einen ähnlichen geschrieben, weil ich einmal übernachten musste in einem Zivilschutzzentrum ohne. Inmitten von sehr vielen Leuten, die das dort benutzt haben, um sich am Abend volllaufen zu lassen. 2 haben irgendwo in den Ecken gekotzt. Und dann habe ich nachher gefunden, das will ich jetzt einfach nicht mehr. Und habe dann auch am Zivilschutzchef geschrieben, mit der Begründung, ich müsse es übernachten eigentlich nicht mehr üben. Weil ich mache das schon mehrere Jahrzehnte lang erfolgreich, kann ich übernachten. Also da üben muss ich das nicht mehr.
Ja, genau, so ähnlich habe ich auch geschrieben. Ich habe eigentlich dort, glaube ich, sogar geschrieben, ich käme jetzt bis auf weiteres nicht mehr. Ich mag mich erinnern, weil das ist so das zweimal gewesen, was mich irgendwie eben wirklich so bescheuert aufgeboten haben, so dass ich gesagt habe, ich ich komme jetzt nicht mehr. Und sie sollen mich einfach verfolgen, wenn sie wollen. Oder, ich meine, das ist ja dort, im Wieler ist der Bunker gewesen, oder? Weißt, mit all den Leuten ja, dort rundum. Und, aber zurück, jetzt ja, zurück komm, zum, das ist eine Leidenszeit, ich möchte lieber...
Wie sich das dann aufgelöst hat und was du dann gemacht hast. Jet-Set, das interessiert mich. Genau. Erzähl mal, was hast du für ein Auto gehabt?
Ja gut, mein erstes Jahr, das ist schon mal ein bisschen so... Dandy-mäßig, das war ein weisser MGB, Cabriolet.
Oh, wow.
Mit dem, ja, hat einen unglaublich schönen Sound gehabt. Und hat rote Lederpolster gehabt.
Ein weisser mit roten
Lederpolster? Ja, die sind weiss gewesen. Viele von denen sind weiss gewesen, MGB. Und MGB war eines der schönsten kleinen Cabriolet-Autos. Einfach richtig schön. Und hat so ein Hardtop gehabt, das du abnehmen für den Winter. So ein Plastik-Hardtop. So breit. Und mit dem bin ich aber bis nach Irland gefahren, so, weißt, so richtig weit raus. Aber ich bin nie über ein Auto irgendwie jetsetig gewesen, gar nicht. Ich habe immer gefunden, das war eigentlich der einzige Wagen, der so war. Nachher habe ich so einen Chrysler 5,7 Liter, weißt, mit dem Riesenmotor gehabt. Also das richtig so ordinäre amerikanische Auto, das ich dann
auch Violett... Schönes Brummen.
Ja,
aber so.
Und mit diesen Bank und das haben wir Violett gemacht, das war mehr so Punk gewesen. Aber die Jet-Set-Zeit, oder wie das im Wort genannt, die Dandy-Zeit, die war, als ich an der Uni war. Wir haben dann Ökonomie studiert zuerst mit meinen Kollegen vom Internat zusammen.
Und in Zwotz.
In Zwotz.
Und das macht Auto hast du dort
hinmitgenommen?
Ja, ja, genau. Ich bin letztes Jahr an diesem riesigen Gebäude vorbeigefahren und dachte, oh wow, da war der Patrick frei gewesen.
Ja. Das habe ich überlebt. Also bist
dann mit,
dort habe ich aber Theater gespielt.
Und mit
das
denen,
hat mich gerettet.
Aber mit diesen Klapf bist du einmal dort durchgefahren?
Nein, dort bin ich. Nein, das, ganz am Schluss bin ich noch Auto gefahren. Dort auf, ja. Aber die wichtigste Zeit von wegen dem Leben ist eigentlich Klosters. Also, wenn es eine Chiffre gibt für die Lebenszeit, sind es die Winter in Klosters, wo ich bin dort, ich habe sogenannt studiert. Und bin aber eigentlich 2,5 Monate im Kloster gewesen, weil meine Stiefschwester hatte eine Wohnung dort gehabt und ich konnte dort sein und bin dort einfach im Kloster gewesen und bin sehr gut Ski gefahren, weil ich von Zürich gekommen bin, oder wo wir 3 Monate Ski gefahren sind. Und dann bin ich einfach in dem Kloster rumgehängt und mit den Palmer Tompkinsons Ski fahren, wo der absolut die wildeste Skifahrer war. Der, wo ich immer bin Ski fahren, der ist gestorben in der Lawine.
Sind denn dort Royals auch schon dort oben gewesen?
Ja, ja, meine, aber Windsor, mit den Royals bin ich nie gefahren, aber mit den Palmer Tompkinsons. Und auch die Frau, die nachher böse abgestürzt ist, also die Jung, die Schwester von ihm.
Schwester von wem?
Von Palmer Tompkinson, vom Jungen. Was der Vorname völlig verdrängt hat. Und die Schwester ist nachher so ein totales It-Girl geworden und dann irgendwie Drogen abgestürzt und so weiter. Und es war eine Familie, die ihr Geld mit Konserven Gomfi gemacht, also Gomfi gemacht in England. Und wirklich die schlimmste Skifahrer. Und mit dem Adam Shaw, das ist der Song von Irvin Shaw, ich weiß nicht, ob ich gestehen, das ist ein berühmter amerikanischer Schriftsteller. Mhm. Wo sie es gab mit einem einzigen Buch, wie heißt es? Wilden und irgendetwas.
Vom so. Irvin Shaw.
Der hat die gewohnte Kloster, das ganze Ding, hat gesoffen wie ein Loch. Und hat einen Sohn gehabt, der Adam Shaw, mit dem sind wir auch gestanden. Der war einer dieser Klicker. Und wir sind wirklich, weißt du, in dem Tiefschnee, wo du so bis 1,50 Meter einfach im Schnee warst und irgendwelche Steile angehört. Das ist völlig crazy. Und ja, das war so ein bisschen die Zeit. Und ich
bin dann. Wie alt bist du da?
Ja, einfach so knapp über 20, so 24. Mhm. Und dann bin ich also, ein Winter lang bin ich so ein Gigolo von so einer katalanische super, wirklich unglaubliche Frau.
Sicher eine Adlige, oder?
Nein, nicht wirklich.
Aber Geldadlig?
Geld, sehr viel Geld. Der Mann immer abwesend.
Was haben da deine Eltern dazu gesagt, also deine Mutter?
Die hat das gar nicht gewusst, was ich da betrieben habe. Also, mein Stiefschwester hat noch ein bisschen das gewusst.
Weil deine Mutter war ja so ein bisschen Matrone gewesen, oder, von der Familie. Oder Matriarchin, muss man sagen, oder?
Von der Familie. sie ist halt nicht so.
Sehr eindrückliche Frau, ich habe sie ja gut kennengelernt.
Sie hat fantastisch ausgesehen, als sie jung war. Sie war eine extrem schöne Frau. Aber sie ist nicht so mondän. Sie war mondän in den Auftritten, aber sie hat kein Jet-Set-Leben geführt. Das hat sie nicht interessiert. Überhaupt nicht.
Wie lange ist denn das gegangen bei dir?
Ja, höchstens 2-3 Winter. Und dann habe ich Es hat sich dann etwas angeschlossen, weil ich glaube, dass eine Freundin von mir, also meine lang dann zweijährige Beziehung kennengelernt haben, wo
so lang ist jetzt zweijährig?
Dreijährig ist es fast
gar nicht. Ah, immerhin.
Wo der Vater eine Champagnerfirma hat, eine sehr bekannte Champagnerfirma.
Es passt eigentlich wirklich alles zusammen, es ist unglaublich. Mhm.
Und wo jetzt nicht mehr dieser Familie gehört, das ist eine wirklich tolle Beziehung gewesen. Und ich bin dann nachher dauernd pendelt zwischen Paris und Zürich. Das war auch nicht gerade so lässig für das Studium. Auch mit dem TÜV, damals hatten wir einen TÜV gehabt, mit dem TÜV auf dieser alten Landstraße nach Paris.
Auf Paris gefahren?
Ja. Unglaublich. Ich habe dann so ab und zu so ein Rennen gemacht mit einem Porsche oder mit einem anderen Sportwagen. Also schaurig, dort zwischen Straßburg und. Also auf dieser, ich weiß nicht, ob du die Straße kennst, einfach die Altstraße nach Paris.
Es ist keine Autobahn. Alles, was man sich über das Jet-Set-Leben von selber Zeit vorstellt, hat
ja, aber ah, genau, vorher habe ich noch, mein Leben hat sich vor allem damals mit meinen Beziehungen abgespielt. Ich habe meine Zeit eingeteilt nach meinen Beziehungen zu Frauen. Es ist alles, ich habe immer so Freundinnen gehabt, ich bin nicht irgendwie da mit vielen Frauen in Beziehung gewesen, sondern es ist eine Beziehung nach der anderen gewesen. Und
relativ
alle waren wahnsinnig wichtig und irgendwie intensiv. Mhm. Und zuerst war noch eine englische Beziehung, da bin ich immer zwischen London und Zürich hin und her.
Aber nicht mit dem TÜV?
Die Frau hat das Haus gehütet von Peter Viertel, wo der Max ist von der Deborah Kerr. Also voll Hollywood. Und Deborah Kerr bin ich dann einmal besuchen in London, in der Garderobe vom Old Vic Theatre, wo sie irgendein grosses Theaterstück gespielt hat. Dann haben wir einen Strauß Rosen gebracht und habe einen Brief bekommen von der Deborah Kerr, einen Dankesbrief. Und sie hat das Haus gehütet, ein guter Job, oder? Der ganze Winter das Haus von Peter Viertel. Peter Viertel war einer der berühmten Drehbuchautoren von Hollywood. Und das war die englische Beziehung und nachher ist die französische Beziehung. Und das ist dann aber länger gegangen, weil die Frau irgendwie. Das war überhaupt eigentlich dann gar nicht so chat-setting. Also gut, sie haben auf der Ile Saint-Louis gewohnt und es ist ja schon, aber nicht wie du es dir jetzt vorstellst, weißt du, so mit es ist eigentlich sehr sehr intensive Beziehung gewesen.
Aber sag mal, was hat deine Mutter zu der Art Leben gesagt?
Nein, das hat sie nicht so lässig gefunden. Meine Mutter ist eher ein bisschen protestantisch gewesen, was das betrifft. Also Exzess hat
gut,
sie nicht
wenn man
so
das Leben anschaut, das du jetzt schilderst, da sind dann noch viele ein bisschen protestantisch, wenn sie das anschauen. Oder?
Ja, sie hat sich einfach Sorgen gemacht, ob ich irgendwann noch etwas Richtiges mache. Das war mehr das gewesen, oder?
Und wie ist das dann langsam
zu Ende gegangen? Ich kann dir genau sagen, wie das zu Ende gegangen ist. Ich kann dir auch den Moment sagen, wie es zu Ende gegangen ist. Die Familie von dieser Freundin hat ein Haus in Conca dei Marini, zwischen Amalfi und wie heißt der andere Ort?
Oder Amalfi-Küste.
Ja. Und im Sommer, ich bin zwei Sommer lang oder drei Sommer lang da gewesen. Und das ist wirklich extrem schön. Ein altes Fischerhaus am Meer, wo sie ausgebaut haben, so wirklich schön. Also nicht irgendwie doof schön, sondern richtig schön. Und dort hat es immer Gäste gehabt. Und einmal ist Claudia Cardinale.
Oh, herself.
Herself gekommen. Und hat einen Gigolo bei sich gehabt. Ein Franzose, wo ich dachte, Und dann hat er so ein bisschen mit uns geredet und ich habe das so ein bisschen beobachtet. Und ich habe gedacht,
hast du dich
das
selber
ist nicht
gesehen?
Gut.
Hast du dich selber gesehen?
Ja, nein, ich habe gedacht, wenn du nicht, du hast die Möglichkeit, als Gigolo durchs Leben zu ziehen.
Aber
das
du musst
mit dieser Freundin von mir gar nicht so gewesen.
Aber du musst ein
bisschen über den Stand, oder? Wir sind gleich gewesen, niemand hat mich ausgehalten, gar nicht. Aber ich hatte doch recht viel weniger Geld als die. Und das war irgendwie wie gewesen, ich habe das so beobachtet und gedacht, also das nicht, das ja nicht. Und der ist halt einfach mit dieser Nummer gezogen. Mhm. So, und
ein Toyboy, sagt man heute, oder?
Toyboy, ja, genau. Mhm. Und dann, und wo das fertig war, habe ich irgendwann gedacht, okay, Patrick, du musst jetzt zurück nach Zürich, du musst etwas finden, wo da funktioniert. Das geht nicht, du kriegst nichts hin, wenn du da immer hin und her. Ich bin zwar, es war super gewesen, weißt du, ich habe.
Ja, natürlich. Das würde
aber irgendwo, was machst du eigentlich?
Das würde sich noch viele gefallen lassen, natürlich.
Ja, was machst du eigentlich? Ja, wer bist du?
Also, auf Deutsch gesagt, es ist doch ein bisschen hohl vorgekommen mit der Zeit.
Ja, es ist hohl gewesen, weil ich meine Basis irgendwann habe ich nicht gewusst, wer ich bin. Und ich habe gewusst, dass ich irgendjemand sein will. Ich wollte nicht irgendein Anhängsel sein oder dann irgendwann müssen in irgendeinen Kanal rein, weil ich muss Geld verdienen muss. Sondern ich habe gewusst, ich muss etwas machen, wo ich bin, weißt, wo meine Talente.
Was hast du dann gemacht?
Und dann habe ich angefangen, dann habe ich mal relativ, Ökonomie aufgehört.
Ist das eine Zäsur gsi, wo du selber
ja, das ist eine Zäsur gsi, wo ich auch die Ökonomie aufgehört habe, also heute würde man sagen, nach dem Bachelor, also nach der Vorprüfung. Und habe auf Kunstgeschichte gewechselt. Und ich habe damals auch noch selber Skulpturen gemacht. Und habe die auch ausgestellt in der Daniel Kehl.
Also ich weiss, ich habe nämlich ein paar gesehen von denen, die sind super.
Und dann habe ich gewusst, ja, nein, Kunst. Ah, genau, das habe ich zuerst gemacht. Und dann, wo das gesagt hat, ah, wann machst du die nächste Ausstellung, weil das ist gut gelaufen und so. Dann habe ich gedacht, ja, also ich weiss zu wenig über Kunst, um einfach Kunst zu machen. Ich bin nicht der Typ, weißt, wo einfach so, okay, jetzt mache ich einfach weiter Kunst. Das ist mir zu wenig gewesen. Ich wollte Bescheid wissen darüber und dann habe ich angefangen, Kunst zu studieren. Und gleichzeitig...
Ernsthaft studieren dann?
Ja, viel ernsthafter.
Hast du ja vorher schon Ökonomie studiert, vorher, oder?
Ja,
also, das heisst,
einige
du bist
Jahre.
Eingeschrieben gewesen.
Ja, ja. Ja, ja no, ich habe immerhin die Vorprüfung gemacht. Also,
ah, okay.
Wirtschaftspolitik, Statistik, Mikroökonomie und Finanzbuchhaltung. Also, ich weiss heute wirklich nicht mehr, wie ich das bestanden habe. Aber ich habe es bestanden. Im Gegensatz zu meiner damaligen Freundin, Schweizerin, die zweimal durchgehört ist. Und, mhm. Ja, egal. Jedenfalls habe ich
übrigens,
dann,
das Knarren, das man zwischendurch noch mal ein bisschen hört, sind nicht die alten Knochen von den zwei weißen alten Männern, die da miteinander reden, sondern es ist ein
Designer-Bürostuhl, der knarrt.
Ein Drehdesigner-Bürostuhl aus der Jet-Set-Seite von Patrick Frey.
Nein, das ist ja nicht das Jet-Set. Ja, jedenfalls ist das eine Zäsur gewesen und dann habe ich gewusst, ich muss jetzt, das Internationale ist schön und recht und ist toll, aber ich finde mich da nicht, ich habe da nicht. Und dann bin ich in Zürich, habe Kunst studiert, bin da im INK gewesen, von der Migros, die Halle für internationale neue Kunst. Dort sind super Künstler von den 70er Jahren, Minimal und Conceptual Artists gekommen und haben eingerichtet. Und ich habe dort angefangen zu schreiben, für die Dokumentationen vom INK. Das ist eine grossartige Institution.
Aber das Studium war mehr, weil du hast dich...
Ich habe Gegenwartskunst.
Ja, aber du hast dich intellektuell damit beschäftigt, du hast schreiben darüber, du hast es nicht gemacht, um selber Kunst zu machen.
Ja, das war am Anfang noch so ein bisschen, dass ich jetzt einfach mehr lerne über Kunst und dann zum wieder Kunst zu machen. Aber irgendwann hat mich das Schreiben darüber mehr interessiert. Und selber machen ist ein kleiner Hintergrund. Ich habe dann geschrieben, dann habe ich angefangen, dann ist...
Also du bist Kritiker gewesen?
Ich war Kunstkritiker und Beatschekuriger.
Unter anderem beim Tagi und bei verschiedenen Magazinen.
Genau, Beatschekuriger war am Tagi und hat dann gesagt, übernimm du meine Stelle als freie Kritikerin. Ich bin dann wieder Nachfolger geworden von der Beatsche. Beim Tagi habe ich dann drei, vier Jahre lang für den Tagi geschrieben. Und immer weiter für Kataloge, für Parkette und so weiter.
Aber,
für
du, Quotes, hast, aber für, du hast den Verlag noch nicht gehabt?
Doch, das ist dann in der gleichen Zeit
gekommen.
Also, das ist dann, wo das dann ein bisschen zu Ende gegangen ist mit dem, also 83 habe ich dann angefangen mit den Büchern.
Du hast einfach über deine Bücher Kritiker drüber geschrieben.
nein, das habe ich nicht.
Ja, das ist klar.
Nein, aber ich habe über die Beschäftigung dann mit zu den Büchern gekommen und zu, also vor allem zu einer Zürcher Szene, weißt du?
Ja, eben, ich weiss, auf das habe ich gerade kommen.
Saus- und Braus-Ausstellung von der Beach,
das ist so klein. Du hast ja zu sehr vielen Künstlern eine enge freundschaftliche Beziehung, also Fischli Weiss zum Beispiel.
Genau, die habe ich alle in dieser Zeit.
Du hast auch einen Film gemacht, glaube ich, über sie, oder? Wo ja,
also, ja, das ist ein bisschen später gewesen.
Ist das
also,
später
haben,
gewesen, ja.
Alles ist eigentlich losgegangen, so klein von dieser Zürcher Szene. Mit natürlich der Bewegung, das ist gewesen, während ich studiert habe, ist Bewegung losgegangen.
Also Bewegung 80er.
Bewegung 80er Bewegung. Mhm. Und in dieser Zeit ist dann auch die Ausstellung.
Bei den 68er bist du noch auf der anderen Seite gewesen,
als Jetsetter. Das haben wir ja aus dem Aufenthaltsraum geschaut, am Fernsehen.
Amüsiert.
Zusammen mit dem Loppe Bismarck.
Gut, aber dann...
Ja, wir haben auch eine kleine Rebellion gehabt. Wir haben eine Zeitung geschrieben.
Zweifellos. Aber dann ab 80er, bei den 80er Unruhe bist du auf der richtigen
Seite. Ja, da bin ich wieder, aber da bin ich schon wieder darüber rausgesehen. Und natürlich, Kunstgeschichten haben jetzt nicht so wahnsinnig viel teilgenommen. Aber es hat mich schwer beeindruckt. Ich war stark irgendwie beeinflusst von der Haltung. Mich hat die Punk-Haltung wirklich interessiert. Und das ist der Ausgangslage, dass ich mich für Gegenwartskunst von da interessiert habe, also für die unmittelbare. Damals war Zürich wirklich ein Hotspot gewesen. Und das ist gut gewesen, weil das hat mich dann mit ganz vielen wirklich da schaffenden Künstlern verbunden. Und, gut, und von dort ausgehend bin ich dann da, quasi, habe ich mich da ein bisschen verankert. Und gleichzeitig ist der Hundeschwindel von Moskau entstanden, wo quasi...
Eben, das wollte ich jetzt fragen. Wie ist es gegangen, dass du zu der Komik gekommen bist?
Ja, eigentlich über... Also,
ist das einzig, über Kunst, schon, über Kunstszene und über die 80er oder über was?
Also ich hatte eine Zeit, in der mich Theater extrem interessiert hat. Das war schon im Internat gewesen. Habe ich Theater heute aber nie gehabt, das weiß ich nicht. Und knarrt wieder. Und habe ein Theater gespielt in Zürich. Sehr ernsthaft, mit so einem Pinter-Experten haben wir den Hausmeister aufgeführt. Du weißt ja, wie das ist mit Schultheater, so lange Proben. Und, aber es ist wirklich ziemlich sorgfältig inszeniert gewesen. Egal, jedenfalls hat mich sehr interessiert. Und dann ist Kunst wirklich dazwischen gekommen, weil in der Kunst von den 70er, der Konzeptkunst, ist Theater, also das richtige Theater ist nicht gut gewesen, sondern Performance ist interessant gewesen, wo du keine Mimik und keine, also das Gegenteil von Dimitri Schuhl, oder? Ist Konzeptkunst gewesen und Performancekunst und so weiter. Und darum bin ich dann so ein bisschen weggekommen von dem und eigentlich über den Trash wieder eingestiegen mit dem Götterspass. Also über den Trash, wo der...
Götterspass ist aber die Punk, erste...
Also Punk, Trash, war quasi die Szene, wo sich sehr divers zusammengefunden hat, um ein Musical zu machen in Stanz.
Ja. Also es ist zusammen mit dem Bert Schlatter.
Mit dem Bert Schlatter ist dabei, und der Enzo Esposito.
Genau.
Esposito. Aber noch viele andere, eben Kleider Schifferle und Stefan Eicher haben Musik gemacht und Martin Hess und andere haben den Text geschrieben und so weiter. Das ist so kleine.
Und wo ist das gewesen? Das ist entstanden in Zürz oder wo ist
das? Nein, das ist in Stanz gewesen. Das hat, weil der Martin Hess von Stanz kommt. Und hat, dann sind wir alle dort aufgezügelt und haben dort einfach zwei Monate lang geschafft. Und
wo ist das, und wo ist das aufgeführt worden?
Im Theater Stanz. 6 Mal. Dann ist alles zerstört worden und verkauft. Bühnenbild weg.
Es hat nur 6 Aufführungen.
Hat nur 6 und die ganze Zürcher Fangemeinde musste nach Stanz kommen und hat das Theater 6 Mal gefüllt. Und dort sind die Freundschaften entstanden und aus dem aus hat dann der Schlatter dann in seiner Wohnung, also in der Wohnung von der Anja,
Bert Schlatter.
Der Bert Schlatter hat dann Gabriel Götterspass gegründet, hat mich als Stargast am ersten Abend eingeladen.
Aha, du wärst zuerst gar nicht von Anfang an Mitglied gewesen.
Mal, also schon, aber er hat, wie gefunden, ich bin der Stargast. Und er macht es mit der Anja zusammen dort in dieser Wohnung und hat mich gerade eingeladen als Stargast. Wir haben dann so ein Sketch gespielt vom Harald Juncker. Und ab dann sind wir zusammen gewesen dort. Dann ist es ja immer grösser geworden und immer mehr Leute dazugekommen.
Das ist die Zeit, wo ich dich kennengelernt habe. Wo ich mal, ja. Mag mich erinnern, ich bin an eine Vorstellung gekommen. Ich habe zuerst den Bert Schlatter kennengelernt und ja mit ihm dort auch ein Stück zusammengebracht.
Ah, genau, ich habe ein Stück gehabt.
Genau, und dann bin ich eine Vorstellung von euch schauen, in Baden, ich weiss noch, mit der Corinne Schelbert zusammen.
Ah ja, ich weiss, genau, im Theater.
Da habe ich dich das erste Mal gesehen, dort auf der Bühne.
Das ist noch bei diesen...
Dann
das
haben
so ein Sketchprogramm
mal, genau, und dann haben wir mal Corinne Schelbert und ich den Auftrag gehabt, das ist, glaube ich, zuerst, eigentlich wäre es ein Magazin gewesen, die haben es dann aber nicht bringen, nachher war sie in der WOTS gewesen, so ein Jahresendartikel, wie es so gibt, mit einem Zukunftsforscher, wo wir erfunden haben, wo es natürlich nicht gegeben hat. Und wir haben sämtliche Klischees von der Sprache von so einem Zukunftsforscher haben wir den
reingepackt,
also genau. Ja. Und dann haben wir gefunden, wir müssen ja für die WOTS müssen wir noch ein Bild haben von dem Zukunftsforscher. Und dann habe ich dich angefragt. Und der hat hier geheissen, der hat mir den Namen gegeben, Werner Stolte Benrath.
Genau.
Und dann habe ich dich gefragt, ob du für das Bild würdest posieren. Nur für das Bild, der hat es hier in echt gar noch nicht gegeben. Und erst später, dann bei Victor Spätprogramm,
genau.
Bist ja du mein regelmäßiger genau Gast gewesen, als Experte für alles.
Genau.
Dr. Stolte Benrath. Seither kennen wir uns.
Genau. Und interessant ist eben, dass alles zur gleichen Zeit eigentlich angefangen hat. Also der Verlag intensiver. Zwischen 83 und 84 eigentlich, hat alles seinen Anfang genommen. Und so wird's. Geht der Spass? Der Verlag und das Schreiben ist immer noch weitergegangen und ich habe eigentlich wie probiert alles gleichzeitig weiterzuführen, weil ich dachte, das sei gut. Weil Schreiben über Kunst ist wirklich, hat mich schier umgebracht. Also Schreiben über Kunst ist so eine einsame und harte Tätigkeit.
Also für dich
und ich habe gewusst, ich muss etwas anderes
schreiben.
Für dich war
es eine Erleichterung, dann auf
mit ja, und, Comic zu arbeiten. Und gewissermaßen, als ich angefangen habe, für Bühnen Zeug zu machen, das ist quasi das ist dann mein Ding gewesen. Das habe ich dann gemacht. Das ist dann nicht über etwas schreiben. Oder? Und ich habe gewusst, ich habe gemerkt, dass ich das auch brauche. Ich habe nicht nur können über andere schreiben.
Aber so das erste Mal vor einem Publikum,
nur immer über andere.
Das erste Mal vor einem Publikum auftreten und merken, dass das ankommt, irgendwie, auch deine Komik und so, das war sicher eben dort Instanz. Und nachher bei
Götterspass. Das war Instanz, ja. Und dann wirklich bei Götterspass. Genau.
Und, dann habt ihr ja irgendwie dann euch ein bisschen verloren, der Schlatti und du, das weiss man ja ein bisschen. Ihr habt euch ein bisschen
gut, das war viel
später gewesen, ja. Ich weiss. Das war eigentlich eine erfolgreiche Zeit vom Cabaret Götterspass. Aber dann hat für dich etwas anderes angefangen, das heute noch andauert, wo ich eine Kombination finde, die ich super finde. Nämlich, dass du mit der Katja Früh zusammen ganze Produktionen planst, schreibst. Du spielst mit und Katja macht Regie. Mhm. Also da sind wir ja jetzt unterwegs mit dem neuesten Stück.
Jetzt haben wir «Sei kein Mann», haben wir jetzt gerade gespielt und spielen es nach.
Das Männerthema.
Männerkrise. Und uns Beratungsbusiness, oder? Politberatungsbusiness. Mhm. Und Tatsache, wie man eben so Männer, es ist auch ein bisschen inspiriert von der Geschichte von Martin Schulz, wo ein eindeutiger Beratungsopfer war in seinem Wahlkampf gegen Angela Merkel. Und das ist eigentlich auch der Wahnsinn von der. Und hat natürlich auch mit Männern zu tun, weil Männer sich eben alle so beraten lassen. Also die meisten Politiker lassen sich heute beraten. Mir hat eben gesagt, es gibt einen Film über den Bergsee und da siehst du immer zwei Berater. Einfach, die sind immer dort. Nebendran, hintendran.
Gut, zum Teil dabei. Ist es auch offen, was die Berater machen.
Oder? Ja, ich weiß es nicht.
Ja, gut, es gibt solche, wo man gesagt hat, bei den Bundesräten, die sind einfach dort, um die grössten Peinlichkeiten zu vermeiden. Und andere, die haben natürlich echte Aufgaben. Oder? Ich habe das Gefühl, es ist ein recht nebulöser Begriff, Berater. Oder?
Total.
In
jedem
Stück ist es ja eigentlich wie eine Agentur, oder?
Wo das ja, anbietet. Das ist ein Profilagentur. Ja, so was viele Ex-Fernsehleute machen. Viele Schauspielerinnen machen das.
Gut, es gibt sehr viele.
Allein drei, die das
ja, es gibt
Auftrittskompetenz machen.
Es gibt solche, die sind einmal 10 Minuten am Bildschirm und nachher sind sie Berater.
Wahnsinn.
Für Kommunikation. Und,
ja.
Ja.
Viel. Kürzlich eine alte Freundin von mir, Schauspielerin, die das auch macht in Deutschland, wo am WEF war in dieser Funktion und mit ihrem Hund, weißt, und ihn begleitet hat nach Davos und dort dann müssen reden, dann hat sie ihn begleitet und beraten. Das ist auch ein Thema von Säcken.
Ja, wir sind schön blöd, dass wir beide nicht so Berater sind. Oder? Wir hätten es viel einfacher
und würden
Geld verdienen. Wir könnten alle unsere Stücke und Filme selber finanzieren mit dem.
Ja, es ist wahr. Nein,
vielleicht haben wir es ja noch vor uns, Patrick. Weißt? Wir haben ja sowieso noch einige Sachen vor uns, auch im Casinotheater. Also,
und jetzt schreiben wir gerade ein neues Stück für das Casinotheater.
Ja,
Katja,
ja.
Das heisst Kopf hoch.
Genau.
Das ist eine Depressionskomödie. Wir haben bereits 10 Seiten geschrieben.
Das musst du einfach noch mal sehr deutlich sagen.
Eine
Depressionskomödie.
Eine Depressionskomödie.
Ein super Untertitel.
Du siehst, das ist. Wir haben eigentlich das, weil der Julia ist jetzt schade, dass es nicht Fernsehen ist.
Ja,
das ist unser Konzept.
Sieht super aus.
Das Konzept. Wir haben eigentlich den Scherz machen, dass wir das der Julia schicken.
Ja.
Uns reizt es. Wir haben etwas angefangen entwickeln und verfeinern, wo heißt Problemkomödie. Es hat ja früher den Begriff Problemfilm gegeben, im Deutschen, das gibt es noch im Deutschen. Problemfilm ist ein Film.
Genau,
ja, Problemfilm ist ein Genre.
Ein Genre, wo
ja, Fernsehfilm,
wo sehr wenig geschaut hat.
Ja.
Ja, wo viel gekostet hat und sehr wenig Leute haben es geschaut.
Problemfilm.
Und wir
machen Problemkomödie.
Ja, wir haben ja auch. Wir müssen vielleicht noch kurz sagen: Casinotheater ist, können wir beide sagen, ist nicht das Dümmste, was wir beide eh schon gemacht haben
im
Leben. Also, dass wir ein Theater
übernommen haben. 2000, oder?
Ja,
2000.
Ja, um das herum, ja. Und doch immer noch jetzt das Theater ist für Komik, für Satire und ohne öffentliche Subventionen. Hin und wieder mit ein bisschen Schlagseiten, aber das können wir immer wieder bügeln.
Ja, immerhin, schon so lange.
Ja, also. Genau. Und wir haben ja letztes Jahr gefunden, wir müssen wieder mal etwas zusammen machen. Oder? Wir haben
genau.
Ja, wir haben ja zwei, also, wir haben ein paar grosse Stücke zusammen gemacht und so. Die
Eröffnung.
Die, ja, und dann aber die kleineren, wo auch, also mit dem Mike Müller zusammen.
Ja,
oder?
Wo Sigmund.
Sigmund.
Und dann, Sigmund ist eigentlich ein...
Und Erfolg als Chance, oder?
Ist Sigmund
nur schon ist... Nur schon der Titel ist dort...
Ist das aber grob?
Das ist nicht so... Genau.
Sigmund ist eigentlich ein frühes Männerkrisenstück gewesen,
genau.
Wenn man es genau
ja,
nimmt.
Wenn man es genau nimmt.
Drei Hypochonder.
Ja. Und aber auch Erfolg als Chance. Auch dort haben wir es dann einfach noch über unsere Mütter. Wir haben dort unsere Mütter geschildert drin. Und die haben wir nicht viel müssen übertreiben, so wie sie gewesen sind. Und sie haben auch auf das Stück genauso reagiert, wie wir sie gezeigt haben. Jetzt haben wir aber mal gesagt, wir wollen ja wieder etwas Größeres machen. Das ist
genau,
fällig, finde ich. So ein Benefits-Show.
Eine Charity.
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 Genau.
Charity ist eigentlich ein schöner Titel.
Genau, Charity. Eine angebliche Charity-Show, die eigentlich sollte im Dolder stattfinden, aber wir behaupten, wir hätten sie ins Casino-Theater geholt.
Genau.
Und wir spielen alle unsere, die Sachen, die wir am liebsten spielen. Ist eigentlich ein Privileg, habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, dass man mit dem Theater, gut, man muss sich auch um das Theater kümmern. Wir haben beide schon mal wieder ein bisschen Geld wieder eingeschossen, damit das Theater weiter existieren kann.
Und, aber eigentlich grossartig, dass du
Stolz.
Auch dir, anstatt dass du wartest auf Jobs oder wartest auf, also ich meine, ich kenne ja viele Schauspieler, die sind einfach darauf angewiesen, dass ein Regisseur kommt.
Und die meisten Schauspieler.
Und sie castet und das ist schon ein harter Job. Also, und ich sage all denen, sage ich einfach, schreib dir selber deine Arbeit. Also wir schreiben dir auch selber, du hast dir das Leben lang selber deine Arbeit geschrieben.
Natürlich, klar. Nur es können das nicht alle.
Halt nein, es können das nicht alle.
Weil sie es nicht wollen oder weil sie sich nicht getrauen oder weil sie halt einfach tolle Schauspieler sind und vielleicht, vielleicht bessere Schauspieler als wir zwei zusammen, aber sie können nicht schreiben. Das Tolle daran ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber dass man halt eben beides hat, dass man die Rampensau ist und auf der Bühne steht vor Leuten und das geniesst und dann zeitweise aber auch kann einfach miteinander schreiben. Wie geht das übrigens, wenn du mit der Katja zusammen schreibst? Wie geht das? Wer schreibt eigentlich
vor euch beiden? Büro,
wer sitzt am Kompi? Ist das
abwechselnd? Zurzeit bin ich es gerade und nachher gibt es einen Punkt, wo ich sage, schreib doch mal du. Katja überlässt es gerne mir. So. Nein, es wechselt ab und zu. Jetzt ist es wie lange habe ich geschrieben. Aber
sind ihr euch immer einig oder sind ihr Auseinandersetzungen?
Also was wir herausgefunden haben, ja mal, wir sitzen einfach tagelang da und es passiert gar nichts und wir reden nur über, du weißt ja das. Und wir reden über irgendetwas.
Also das kenne ich auch.
Tagelang nur über die Männerkrise und über MeToo genau. Und über
Das kenne ich von, ich schreibe das mit dem Domenico Blass Sachen zusammen und jetzt mit dem Mike zusammen, auch auf dem Hinblick auf den Zirkus.
Es ist einfach so. Und dann plötzlich
aber es ist eigentlich etwas Tolles, ja, so zusammenschreiben. So,
eigentlich ist es die beste Zeit.
Die beste Zeit, genau.
Und was
kannst
wir
alles
auch,
entwerfen, wieder verwerfen, kannst es umdrehen.
Und was wir herausgefunden haben, oder Dali, das quasi Szenenfolge nennen wir das, das ist eigentlich einfach ein Stück ohne Dialog. Das liegt schon da. Und wir haben herausgefunden, je genauer wir das vorbereiten, desto schneller schreibt man nachher die Dialoge.
Eben, Dialoge
das ist
das Einzige,
wo wir, Katja und ich, wirklich...
Es ist nicht eins ohne Dialog?
Nein, gar nicht. Nein, ich sage, wir haben, wie die Stufen ist, wir machen das Exposé, wo wir meistens auch Casino-Theater zeigen müssen, damit wir wissen, um was es geht. Und nachher machen wir eigentlich ein erweitertes Exposé und dann machen wir eine Szenenfolge. Das ist bereits eingeteilt, die Szene. Mhm. Das ist extrem wichtig. Und das ist extrem genau schon vorbereitet. Auch schon mit Dialogpassagen. Und jetzt haben wir gemerkt, wir schreiben das einfach so runter. Weil Dialog am Schluss, wenn es stimmt, also wenn die ganze Gerüst muss unglaublich gut stimmen und dann kannst du dich voll darauf verlassen, kannst Dialog schreiben. Dann weißt du genau, um was es geht in dieser Szene.
Das ist ein bisschen ähnlich wie wir mit dem Zirkus. Oder? Wir schreiben jetzt ja unser Programm für den Zirkus. Dann gehen wir davon aus, die Bühne ist rund. Sie hat Sagmal drin, die Zuschauer sind fast rundherum. Und dann, der nächste Punkt ist, wir haben zwei Säulen, die mit uns werden zusammen spielen.
Sind das die einzigen Tiere?
Nein, wir haben dann noch ein Ross.
Ja. Wo du reitest?
Nicht ich.
Nein.
Darfst du, ja, ich darf natürlich noch nicht zu viel verraten.
Stärkste Ross.
Natürlich, es ist das stärkste Ross.
Von Weimaraner. Wie heissen die? Die
ein Kaltblüter.
Ah, die riesige.
Kaltblüter nennen sie es.
Kaltblüter.
Ganz wahnsinnig ruhige, sehr zutrauliche.
So.
Ja, bringt nichts aus der Ruhe. Und so, ich meine, das muss einer haben, zum
ja, ja, nein,
so einen Ritter. Aber gut, aber jedenfalls, wenn man miteinander so ein Programm schafft, das ist wirklich etwas, wie du sagst, eigentlich eine von der besten Zeiten.
Ja, es ist wirklich gut. Wenn ich da etwas schreibe, dann weiß ich, irgendwann muss ich ja in dieser Rolle auf der Bühne stehen, oder?
Schummelst
du da ein bisschen,
dass du für dich noch ein bisschen etwas rausholst, dass du denkst, die Pointe gebe ich jetzt nicht dem anderen, sondern die gebe ich jetzt nicht jetzt.
Also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen über das raus jetzt. Du weißt, du hast ein Stück gesehen, sag ich, Mann, ich habe nicht die grösste Rolle, ich habe nicht die Hauptrolle, es war eine Frage. Und ich habe gesagt, nein, ich bezahle für einen Politiker, der sich zur Wahl stellt. Das mache ich jetzt nicht. Und jetzt wahrscheinlich werde ich jetzt immer kleinere Rolle.
Ja, irgendwann wirst du nur
noch schreiben. Nur noch einmal rein und
du wirst nur noch schreiben. Das ist ja auch eine Vorstellung, dass du nur noch schreibst.
Nicht für immer,
meine ich. Aber dass du ein Stück, hast du schon mal ein Stück geschrieben, wo du von Anfang an gar nicht drin warst?
Harmonie.
Ah ja, natürlich, genau.
Und,
aber auch mit der Katja früher zusammen.
Mit der Katja zusammen. Und ich habe auch Sachen allein geschrieben, natürlich. Also. Best of Physiker, das Dürrematt-Physiker-Stück. Und so, ich habe schon Sachen allein geschrieben. Aber ich bin eigentlich immer irgendwie dabei gewesen. Ich habe aber auch ein Stück gespielt, das ich nicht geschrieben habe.
Mhm. Oder und jetzt, Patrick, eben bist du ja kürzlich 70 geworden und es haben alle erstaunt festgestellt, dass du 70 bist. Und du hast ja als Dandy, wo du halt nun einmal bist, lange Zeit kokettiert mit deinem wahren Alter. Wie alt wärst du jetzt noch mit deinem alten Alter?
68
wäre vor dir.
Also habe ich eben nicht wollen.
Selbst als das, mit dem gefakten Alter, wärst du noch ein Jahr älter als ich. Und ich weiss, das beunruhigt dich,
dass
ich dich nie wird einholen können.
Nein, du hast Angst gehabt, dass du mich überholst.
Ja, das ist gut. Also, Patrick, ich habe es toll gefunden. Du hast wirklich ein sehr interessantes Leben.
Irgendwo ist es jetzt schon fertig?
Komik, Kunst, Jet-Set, Militär, also wirklich spannend. Also, wir machen weiter, oder? Und zwar einfach eben mit dem neuen Stück, wo wir dann wieder werden zusammen ein bisschen schreiben. Da freue ich mich jetzt schon.
Genau.
Also, Patrick, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.